Das Jazzgespräch.
Ja, servus Dieter an diesem regnerischen Nachmittag.
Servus Stefan, servus ihr alle da draußen. Ja, Regen bringt Segen. Heute bringen wir euch den Segen des Jazz wieder mal ins Haus.
Ja, das ist so schön gesagt, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen, ja.
Das ist aber kurze Sendung dann.
Außer bekannt zu geben, um wen es heute geht. Es geht um einen gewissen Woody Shaw, seines Zeichens US-amerikanischer Jazz-Trompeter, der vor allem in den 70er Jahren gelebt hat. Okay, nicht gelebt hat, sorry, sondern gewerkt hat.
Ja, gelebt hat er Gott sei Dank ein bisschen
Bisschen
länger,
länger, ja.
aber leider Gottes nicht sehr, sehr viel länger als sein Wirken war. Hast du jetzt das Geburtsdatum schon verraten? 19.
Nein, habe ich nicht.
Okay. Ich sehe gerade, am 24. Dezember ist dieser wunderbare Mensch geboren, 1944 in North Carolina, wenn es interessiert. Und er ist leider Gottes schon wenige Jahrzehnte später, wie so viele unserer heißgeliebten Jazzer, nämlich im Jahr 1948, Entschuldigung, 1989, da kommt dann meine Legasthenie durch, 1989 in New York City gestorben, und zwar auf relativ tragische Art und Weise. Er litt schon viele Jahre, Jahrzehnte, ich glaube, das war sogar so ein Geburtsthema, das dann in mittleren Jahren ausgebrochen ist, also Augenkrankheit, und er ist dann nahezu erblindet schon gewesen und ist möglicherweise illuminiert, weil er ist auch Zeit seines Erwachsenenlebens, glaube ich, großteils heroinsüchtig gewesen, ist dann irgendwie illuminiert vor die U-Bahn gefallen und schwer verletzt worden. Es musste ihm ein Arm abgenommen werden, und wenige Tage oder Wochen später ist er dann leider Gottes verstorben.
Und wenn wir zuerst vor der Sendung so gewitzelt haben, was denn der Vorname bedeutet, es ist also nicht Wolfgang, wie man da fälschlicherweise,
Wolfgang Amadeus Shaw.
aber auch nicht ernst gemeint haben, sondern es ist eine Kurzform des Namens Woodrow, so wie Woodrow Wilson, wenn du dich erinnerst an den Präsidenten.
Ja, und das ist den Vergleich finde ich jetzt sogar sehr gut, weil wieder mal muss ich mich leider Gottes ergehen in Superlativen. Der Woody Shaw ist, ich meine, es ist ja dann schon unglaubwürdig, wenn ich ständig sage, einer meiner Lieblingsmusiker, aber in dem Fall kann ich nur sagen, wenn ich mich zwischen meinem geliebten Miles Davis, die uns hören, werden das mitgekriegt haben, dass der Miles schon für mich einsam an der Spitze steht, wenn ich mich zwischen Miles Davis und Woody Shaw entscheiden müsste, wie soll ich sagen, das Bemerkenswerte an der Trompetenkunst an sich betrifft, dann fiele mir die Wahl schwer, weil Miles ist natürlich einer der genialsten Musiker, einer der genialsten Arrangeure, einer der genialsten Komponisten gewesen, einer der genialsten Zusammensteller und Leiter von Ensembles. Aber wenn es darum geht, wer den vielleicht wirklich schönsten Trompetenton hat und am Ende des Tages vielleicht sogar der kreativste Trompeter des Jazzkosmos ist, dann würde ich mich persönlich möglicherweise für Woody Shaw entscheiden.
Jo, ich habe bei der letzten Sendung, da ging es um den Andrew Hill, gestanden, dass ich sehr erschöpft bin nach der Vorbereitung, weil die Musik des Andrew Hill sehr toll ist, aber auch sehr schwierig und zum Teil unzugänglich. Beim Woody Shaw ist das nicht der Fall. Die Musik ist nicht unzugänglich, sondern sie treibt einen sofort vor sich her. Aber das ist mitunter auch anstrengend.
Es ist irgendwie, ihr
und ich
arbeitet da
habe
draußen, wirklich.
noch nie so viele Live-Alben komprimiert gesehen, wie beim Woody Shaw es der Fall ist. Also ich glaube, er hat vielleicht sogar mehr Live-Alben am Markt rausgebracht als Studio-Alben. Oder es ist Hälfte, Hälfte, ich weiß es nicht, und habe mir überlegt, woran das liegt. Und ich glaube, also einer der Gründe ist jedenfalls, dass die Art, wie er spielt, ja, nämlich so wirklich mit Power und sehr straight und sehr dynamisch und es liebt, die Stücke in die Länge zu ziehen, live natürlich damit besser rüberkommt, als wenn er das versucht, im Studio nachzumachen. Und der zweite Grund, das ist aber reine Spekulation meinerseits, ist, dass er vielleicht jetzt nicht sich so toll verkauft hat, dass ihn eben die Plattenlabels gerne teure Studiozeit bezahlt haben.
Also da, Stefan, würde ich gerne einhaken, ganz kurz. Das stimmt tatsächlich. Eigentlich hat das Leben von Buddy Shaw nicht nur tragisch geendet, sondern es ist eigentlich auch trotz des Umstands, dass er sogar mit seinem Album Rosewood Album of the Year und Musiker des Jahres geworden ist, ist es trotzdem so gewesen, dass er Zeit seines Lebens weit unter seinem Wert eingeschätzt wurde. Später dann ein bisschen eine Würdigung erfahren hat nach seinem Tod, aber eigentlich wirklich seine gesamte Karriere lang gekämpft hat um seine Reputation. Er war so ein klassischer Musicians-Musiker. Die Musiker haben gewusst, wie großartig der ist, aber die breite Masse der Rezipienten hat es nicht so wahrgenommen. Ein Zeichen dafür, dass ihn das wirklich gekränkt hat und er damit nicht gut umgehen konnte, ist der Umstand, dass man auf seinen Live-LPs sehr, sehr oft, ich weiß nicht, Stefan, ob es dir aufgefallen ist, sehr, sehr oft beim Vorstellen seiner Mitmusiker tut er zum Schluss sich selber auch noch vorstellen, was
Das
eigentlich,
ist mir aufgefallen, das ist
ja,
eigentlich nicht üblich.
ist nicht üblich. Und da sieht man aber auch, dass er offensichtlich wirklich das Gefühl gehabt hat, wenn er es nicht sagt, was kann er, wer da jetzt das Ensemble angeführt hat. Also auch das ein tragisches Moment. Er ist sehr oft im Schatten des mit ihm verglichenen Freddie Hubbard gestanden. Ja, meine
Er
Meinung
hat
habe ich
auch,
schon kundgetan. Ich bin da eindeutig auf
ja.
der Schauseite.
Also vielleicht zwei Sachen dazu. Erstens zu den Rezensenten, zweitens zum Freddie Hubbard. Zu den Rezensenten ist mir nur was aufgefallen und ich möchte damit nur ausdrücken, dass Rezensionen halt einfach subjektiv sind und auch sich in der Zeit verändern. Ich habe nämlich jetzt bei der Vorbereitung natürlich in meinem Penguin Guide reingeschaut. Ich habe weniger Ausgaben als du, aber eine, wo einige Platten von ihm beschrieben sind und da gab es zum Beispiel dieses dritte Album von ihm, Song of Songs, ja, das da 3,5 Sterne bekommen hat. Und dann waren andere Alben, also eigentlich gar nicht so wenige, die 4 Sterne bekamen. Und wenn du dann in die spätere Ausgabe schaust, in dieses 1001 Best Jazz Records, dann ist von den 4-Sternen-Alben dort überhaupt nicht mehr die Rede, sondern dann ist dieses 3,5 Sterne Song of Songs plötzlich das Album der Wahl. Was mich Ja, also ich muss ich nicht weiter kommentieren und verstehen muss ich es auch nicht. Also so viel zu den Rezensionen. Zum Freddie Hubbard, vielleicht zwei Sachen. Erstens hat er mit Freddie Hubbard ja einige Alben aufgenommen, die wir ja heute auch besprechen werden, nehme ich mal an. Also die zwei haben sich ja auch verstanden. Und zweitens, ich könnte die beiden nicht unterscheiden, wenn ich es jetzt nacheinander eher in einer Aufnahme höre.
Ja, ich würde auch sagen, wenn ich sage, dass ich den Buddy Shaw bevorzuge, dann ist das letztendlich keine Herabwürdigung des Freddie Hubbard, weil das ist einer der ganz, ganz Großen der Trompete und ich schätze ihn auch sehr, sehr. Aber damit ist für mich eigentlich die Bedeutung des Buddy Shaw, zumindest in meinem persönlichen Jazzkosmos, noch einmal so richtig festgezurrt. Ich glaube wirklich, dass der wirklich vielleicht sogar einsam auf weiter Flur stand. Das ist aber sicher auch ein bisschen davon beeinflusst, dass er etwas gemacht hat. Vielleicht auch gerade deswegen, weil er in der Zeit, du hast es schon gesagt, Stefan, in die 70er Jahre, hat er eigentlich seine große Schaffenskraft ausgebreitet. Also in den frühen 70ern ist er 60ern auch schon, aber ab den 70ern hat er auch angefangen, sehr eigenständig zu arbeiten. Und dann war es schon 20 Jahre später vorbei. Und er hat aber etwas getan. Er hat diese Zeit des Neopop nicht nur mitgeprägt, sondern sogar eigentlich fast ausgerollt. Neben dem Wynton Marsalis, der natürlich viel berühmter geworden ist und viel mehr Meriten dafür gekriegt hat, ist für mich der Woody Shaw der zweite große, nicht nur Trompeter, sondern auch Musiker, der sich um das Revival sozusagen quasi des Hardbops in den 80er, 70er, späten 70er, 80er Jahren gekümmert hat und eben grandiose Werke geliefert hat, die man dann später unter dem Begriff Neopop beispielsweise zusammenfassen konnte.
Vielleicht musst du zu dem Begriff Neopop was sagen.
Naja, also ich liefere jetzt einmal meine Interpretation davon. Der Wynton Marsalis ist einer derjenigen gewesen, die mehr oder weniger sozusagen quasi die einsame Entscheidung getroffen haben, dass nach dem, wie soll ich sagen, dem erratischen Nebeneinanderstehen des Free Jazz, des kammermusikalischen Jazz, des Avantgarde Jazz, so in den 70er Jahren, des Jazzrock, ist dann so eine Richtung ausgebrochen, sich dem klassischen Jazz zu widmen. Und der klassische Jazz ist offensichtlich auch in den Augen der Musiker damals sehr wohl der Bebop oder dann später der Hardbop gewesen. Und sie haben da angeschlossen und haben dann eine neue Interpretation des Hardbop oder des Bebop angefangen. Und das Ganze ist dann im weitesten Sinne zum Beispiel unter dem Begriff Neopop subsumierbar.
Ja, oder New Conservative oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ja.
Weißt du, Stefan, aber was ich nett finde?
Das Problem ist halt immer, ich habe immer ein Problem mit den Einordnungen. Aber um etwas verbal zu beschreiben, müssen wir das halt auch tun. Ja.
Eben. Aber weißt du, was ich nett finde an der Geschichte? Was man dem Wynton Marsalis vorwirft, also im Wesentlichen zwar auf einem ganz, ganz hohen Level und für mich auch irrsinnig spannend, ich gestehe, ich bin ein großer Fan dieser Stilrichtung, aber doch mehr oder weniger sozusagen quasi einfach Altes neu aufkocht. Mag sein, mag nicht sein, ich bin nicht der Meinung, aber man könnte es ihm unterstellen, dem Woody Shaw kann man das aus meiner Sicht definitiv nicht unterstellen, weil der Woody Shaw changiert so dahin zwischen einem sehr, sehr anspruchsvollen Jazzrock oder einem eigentlich sehr eingänglich seienden Hard- oder Neopop. Und das ist genau die große Klasse des Woody Shaw. Er macht für mich eine Musik, die so ganz klassisch den Jazz dieser Zeit prägt. Man spürt ganz deutlich, eben im Gegensatz zum Hardbop, dass die Bassisten, ist dir das aufgefallen, Stefan, dass die Bassisten ganz anders spüren, nämlich irgendwo, das ist die Zeit nach Chaco Pastorius unter anderem, der ja wirklich mit seinem Slapping einen neuen Stil eingeführt hat. Das ist die Zeit, wo sich die Schlagzeuger orientiert haben am Tony Williams, am Jack DeJohnette oder auch am, wie heißt der, der großartige Schlagzeuger, der dann gemacht hat, die
Billy Cobham.
Der Billy Cobham, danke schön, genau. Also die haben einen ganz neuen, sehr, sehr technischen, auf höchster Perfektion sich befindlichen Stil eingeführt, diese Musiker. Und
ja, ich denke mal grundsätzlich, dass die 70er Jahre den Bass und auch das Schlagzeug befreit haben, sozusagen. Ja,
also ja, befreit ist ein gutes Wort. Genau.
Befreit im und die Degradation zum Rhythmusinstrument, die ist aufgebrochen worden.
Ja. Ja, und damit kam auch der Bop, auch wenn es noch so sehr sozusagen quasi ein Revival war oder eine Tradition, die hier weitergeführt wurde, er kam nie wieder zurück in die Fahrwasser des alten Bebop. Und das ist beim Woody Shaw und den Platten, die hochdekoriert eben auch vom Penguin Guide wurden, finde ich sehr, sehr deutlich zu merken. Sehr, sehr kurzweilige Musik, finde ich.
Ich würde überhaupt sagen, möglicherweise habe ich das in einem der vorhergehenden Folgen schon mal gesagt, dass ich halt auch alterstolerant geworden bin, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich überhaupt nicht, aber jetzt auf dieses Thema bezogen, ja, schon tolerant geworden bin, weil es soll doch jeder machen an Musik, was er will und ob dann das die Leute wollen, kaufen, nachfragen, das zeigt sich eh. Ja.
Genau, man muss es
also
ja noch
jemanden, kaufen. Man muss also am Wynton Marsalis nicht vorwerfen, dass er Altes wieder aufwärmt, weil das könnte man jedem Free Jazzer auch vorwerfen, weil das ist ja auch kein Produkt der Neuzeit, sondern das ist, geht auch auf die 60er Jahre zurück. Also so what. Ja.
Genau.
Aber fragt mich morgen, vielleicht bin ich dann anderer Meinung.
Ja, das ist ja auch das Schöne. Wir müssen uns weder festlegen, genau, noch müssen wir irgendwas. Wir dürfen es schön finden und uns daran erfreuen.
Ja, aber und ich darf es auch nicht schön finden. Ja, das, die Freiheit nehme ich mir auch. Ja.
Auch das ist ein richtiger Ansatz, finde ich.
Ja.
Na, dann steigen wir doch ein, oder? So ein bisschen in die Realität der Werke des Woody Shaw. Was meinst du, Stefan?
Ja, steigen wir ein in die
Vielleicht darf man vorausschicken.
In eine Reihe hässlicher Plattencovers, für die der Woody Shaw aber nichts kann.
Das stimmt, das ist, wobei es fängt an mit schönen Covers,
Ja, das
weil,
ist richtig, ja.
und ich würde vor allem sagen, das würde ich gerne noch bemerken, der Woody Shaw ist eben, bevor er dann angefangen hat, eigene Werke zu machen, aufgefallen in den Werken anderer großer Musiker, allen voran, schwer ans Herz zu legen, sehr zu empfehlen und einer der 10 besten Jazzplatten, die jemals gemacht wurden, vielleicht, Larry Youngs Unity. Großartige Platte, Joe Henderson kongenial am Saxophon und der Woody Shaw zeigt wirklich, was er kann. Ja,
um es zeitlich einzuordnen, 1966.
Ja, danke schön. Ganz schnell nur gesagt, 3 Jahre später oder 2 Jahre später, ungefähr 68, auf The Textbook vom wunderbaren Booker Irwin ist das gleiche in grün, auch da ist er ein großartiger Trompetist, der in einem wirklich spitzen aufgestellten Ensemble Tolles abliefert. Nicht zuletzt, wir haben es letztes Mal eh besprochen, bei Andrew Hill auf Passing Ships und Lift Every Voice, ganz große Records vom Andrew Hill, beide glaube ich 1969, glänzt auch der Woody Shaw. Und das Spannendste und Wichtigste und vor allem finde ich bemerkenswerteste für die weitere Karriere vom Woody Shaw ist sein Auftreten auf der Soloplatte vom Joe Zawinul, die auch den Namen Zawinul trägt, wo er auf, ich glaube, eh gleich im ersten Stück seine Trompete mit Echoplex spielt und ein Solo hinlegt, das für mich das schönste und spannendste Solo ist, das jemals auf der Trompete abgeliefert wurde.
Das werden wir danke anhören, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Alle Platten, ich glaube, vielleicht mit Ausnahme von Zawinul, gibt es gerade am Markt, ja. In Reissues, also kann man nachkaufen. Ein Album möchte man nur erwähnen, das du nicht kanntest zuvor. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, es nachzuhören. 1970, das ist eine Live-Aufnahme gemacht worden. Das Album ist erst vor kurzem rausgekommen, vor 2, 3 Jahren, von Roy Brooks. Das heißt Understanding. Ich glaube, dass es das nur auf CD gibt, aber da ist schon die Qualität des Woody Shaw in 20-minütigen Stücken sehr gut hörbar.
Also mit der Platte und mir verhaltet es sich wie mit Vinyl und dem Löwen, der zum Sprung ansetzt. Ich warte darauf, dass das aus Vinyl rauskommt. Das ist eine tolle Platte. Ah, ich habe reingehört, also Stefan. Gehört, ja, okay. Ja, super toll. Das wäre schön, wenn Sie die wieder auflegen würden.
Ja. Gut, dann gehen wir aber mal zu den Alben, die der Woody Shaw gemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem wir beginnen und auf welchem Plattenlabel wir beginnen.
Naja, ich hätte fast vorgeschlagen, also das Erste, was ich selber auch identifiziert hätte als seine erste Aufnahme, ist Cassandra Night gewesen. Die ist auch irgendwo, da ist man sich jetzt da nie ganz sicher, was ist denn das jetzt, da gibt's ja Platten, da ist praktisch das Gleiche drauf, nämlich In the Beginning. Und wenn ich das richtig durchschaut habe, ist die tatsächlich unter In the Beginning 1965 rausgekommen, unter seinem Namen, die erste von ihm veröffentlicht. Und ich glaube, es war sogar eine Muse-Geschichte. Muse ist übrigens genau das Label, auf dem er sehr, sehr viel gemacht hat und das, da ist fast alles wirklich hörenswert. Und später kam sie dann unter Cassandra Night raus und war dann so ein Bastardl. Da wurde nämlich die In the Beginning Session zusammengemischt mit einer längeren Nummer aus den 70er Jahren, die zwar stilistisch nicht dazu passt, aber genauso großartig ist wie der Rest auf In the Beginning. Daher würde ich persönlich zu Cassandra Night greifen, wenn es sie gibt. Ja, das war sein erstes Werk. Meines Wissens tolle Platte, absolut empfehlenswert.
Ist mir nicht untergekommen, kann dazu gar nichts sagen, weil meine Liste fängt erst mit dem Jahr 1970 an.
Okay, dann sag doch mal, wo du das erste Mal aufschlagst.
Das erste Mal schlage ich auf in einer Kooperation mit dem Joe Henderson. Jazz Patterns nennt sich das Album. Habe ich noch nie gesehen vorher irgendwo. Ja, ich glaube auch nicht, dass das irgendwo gibt. Ja, das war so die erste Zusammenarbeit. War spannend. Ist halt schon sehr vom Joe Henderson geprägt. Ja, ich glaube, es ist auch eher seine Leadership, die man da hört. Aber Woody Shaw ist trotzdem am Titel genannt.
Sehr spannend, kenne ich gar nicht, ja.
Ja, und ein Album, das jetzt rauskommen soll, Aber ich weiß nicht, aus welchen Gründen es dort aus dem Warenkorb wieder geschmissen wird, den ich da angelegt habe, ist Blackstone Legacy aus dem Jahr 71. Also das ist ein Album, das man meines Erachtens haben sollte, wenn man Woody Shaw haben will. Abgesehen vom tollen Cover, das ist jetzt nicht das, was ich vorher behauptet habe, aber die Covers werden zunehmend hässlicher dann in den 70er Jahren. Aber da war die Welt noch in Ordnung. Ja, ist das ein schöner Einstieg in die Musik Woody Shaws?
Absolute Zustimmung. Blackstone Legacy, Doppel-LP sogar,
Doppel-LP, genau, ja.
ist so irgendwo, wenn man so sagen möchte, die Antwort von Woody Shaw auf Bitches Brew. Es ist auch in einer sehr ähnlichen Gesamtstimmungslage. Das ist von der Musik her, geht es immer wieder in den Free Jazz hinein, aber es gibt sehr wohl einen Begriff, der für diese Art der Musik geprägt wurde. Es ist nämlich auch sehr Ornette Coleman-haft. Das ist Free Bop im weitesten Sinne. Und was ich auch so sympathisch finde, ist, dass der Woody Shaw mit seinen Mitmusikern, er hat da mit Größen wie dem Ron Carter oder dem George Cables, den er übrigens auch begleitet auf vielen, vielen Platten in dieser Zeit, und jeder Menge anderen Größen, sich bei jeder Nummer wirklich Zeit gelassen, das Thema dann zu entwickeln. Und in dieser typischen Art, wie eben so im Gefolge von Bitches Brew, man sich getraut hat, dann einfach wirklich weiterzugehen. Und so alles, was der Free Jazz bieten konnte und was am Ende des Tages auch der Jazzrock bieten konnte, hat man dann einfach so richtig verpackt in sehr runde Musikstücke, wenn man es konnte. Und ich finde, dass das der Woody Shaw mit seinen Mitmusikern auf der Blackstone Legacy auf eine wirklich geniale Art und Weise getan hat.
Du hast jetzt den Begriff Free Pop geprägt, also gefällt mir sehr gut. Aber es ist natürlich auch Fusion, ne? Ja. Und vielleicht zu den Musikern möchte ich noch einen ergänzen, nämlich den Gary Bartz am Altsaxophon und am Sopransaxophon. Der ist vielleicht nicht der bekannteste aller Jazzmusiker, aber ich persönlich mag ihn sehr gern. Der hat schon sehr schräge Sachen gemacht in seinem Leben. Und man sieht auch hier schon an der Länge der Stücke, das ist schon Woody Shaw. Ne? Da gibt es also zum Beispiel New World, das zieht sich über die ganze Plattenseite. Und die anderen sind auch jetzt kaum kürzer. Und
Ja.
dann gibt's auch noch eine Hommage an den Eric Dolphy.
Wenn du den Gary Bartz erwähnst, dann würde ich sagen, sollte man auch den Benny Moffin erwähnen, der am Tenorsaxophon, der Bassklarinette und der Flöte.
Ja,
Eigentlich
Maupin. Benny Maupin heißt
Moffin,
der.
ja,
Ja.
auf gleicher Höhe wie der Gary Bartz sich ergeht. Die sind wirklich neben dem Woody Shaw, finde ich, auf der Blackstone Legacy die bemerkenswertesten Mitmusiker, die das sich auch wirklich in wilden Soli ergehen und die Sache sehr spannend anlegen.
Ähnliche Besetzung war dann das nächste Album, Song of Songs. Das ist das, was ich schon eingangs kurz erwähnt hatte. Und das ist tatsächlich in diese Bestenliste des Penguin Guide aufgenommen wurde. Ich kann zu dem Album leider nichts sagen, weil ich es nicht gefunden habe und deswegen auch nicht hören konnte. Aber du kennst es wahrscheinlich.
Du, ich habe reingehört, aber ich habe es nicht. Und ich kann dazu nicht mehr sagen, als dass es eben eine von den wirklich guten Platten seiner frühen Phase war. Da ist aber wirklich fast gar nichts uninteressant gewesen, muss man sagen. Ich weiß nur, dass diese Platte, wenn man sie irgendwo kriegt auf Discogs, dann kostet die viel Geld. Also auch wieder so eine Geschichte, wo ich mich frage, da gibt es offensichtlich eine hohe Nachfrage. Wie übrigens nach vielen von den Platten, die wir jetzt da erwähnen werden, dass ich mich frage, warum die nicht rauskommen sahen.
Naja, die Frage, also das Album ist ursprünglich erschienen auf dem Label Contemporary. Wer immer jetzt Contemporary besitzt, ich weiß es nicht, der ist dafür dann auch zuständig, das wieder zu veröffentlichen oder auch nicht. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen das Problem. Wir sind jetzt, wenn wir vor 3 Jahren, also wir haben noch angefangen, ungefähr vor 3 Jahren, da war auch die Zeit doch eine andere. Da haben wir uns viel beklagt, was es alles nicht gibt. Und dann gab es plötzlich eine Blue Note Offensive und seither sind wir verwöhnt von der Blue Note Reissue-Politik. Vielleicht ist, aber das ist genau der Grund, warum wir vermeinen, dass alles andere längst wieder veröffentlicht werden sollte. Das ist, glaube ich, nicht der Normalfall.
Ja, das ist
Normalfall ist, man kriegt es nicht. Ja,
ja. Ja.
Und, das ist richtig, und ja. Ganz ehrlich, also wenn du jetzt heute ein klassisches Blue Note Album aus den 60er Jahren wieder auflegst, dann kannst du davon ausgehen, dass es nachgefragt wird. Aber wer fragt jetzt Song of Songs von Woody Shaw aus dem Jahr 1973 nach?
Ja. Ja, leider ja, kannst du recht haben, ja. Ich darf trotzdem erwähnen, es wäre fast unter den Tisch gefallen, dass die schon erwähnten Muse Sessions, also von Muse Records, da gibt es sehr wohl eine Ausgabe von Mosaic Records, 7 CDs umfasst, dieses Kompendium, die gesammelten Muse Sessions, Moontrain, Love Dance, Live-Konzert bei den Berliner Jazz-Tagen, Cassandra Night, Little Red's Fantasy, Iron Man und so weiter und so fort. Also das ist wirklich alles zusammengetragen. Also wenn es das noch am Markt gibt, dann wäre das eine Empfehlung. Leider Gottes eben nur auf CD.
Ja. Das nächste Album von Woody Shaw wäre eigentlich The Moon Train, was es auch nicht gibt, das auch hoch bewertet wird. Aber bevor wir zu dem kommen, möchte ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, mich auf ein Album hingewiesen zu haben, das, glaube ich, 1972 erschienen ist. Und das war eine Zusammenarbeit mit dem Anthony Braxton. Und das ist für mich eine extrem ungewöhnliche Zusammenarbeit. Das Album heißt Iron Man. Weil im Gegensatz zu vielen Alben, die der Anthony Braxton unter seinem Namen rausgegeben hat, ist dieses Album tatsächlich auch hörbar. Und nicht nur das, es ist super.
Das wusste ich, dass dir das gefallen wird. Das ist, ich habe irgendwo das Glück gehabt, dass mir der Woody Shaw bereits in meinen jungen Jahren gefallen hat. Und ich habe daher bei unseren diversesten Plattenläden ein Hallo an den lieben Plattenladen Teuchtler in Wien. Da habe ich viele der Woody Shaw Platten abgegriffen, damals auch auf Plattenbörsen, die es heute nicht mehr gibt. Auch The Iron Man war drunter. Ansonsten kann ich nur sagen, ich glaube, die Platten gibt es weder auf CD noch schon gar nicht auf Vinyl zu vernünftigen Preisen irgendwo abzugeben.
Nein, aber irgendein freundlicher Mensch hat das Album auf YouTube hochgeladen und dort kann man sich's anhören.
Ja, wenigstens also wirklich, ist es anhörbar. Es ist spannend, gell? Es ist wirklich tolle
absolut
Musik.
Spannend, ja.
Sehr ungewöhnlich eigentlich.
Ja, Anthony Braxton. Ich weiß nicht, wie man den Anthony Braxton dazu gebracht hat, so ein Album aufzunehmen.
Ja, spannend, ja, ja, ja. Es hat irgendwie, es ist dem Dolphy auch gewidmet, so von der Stilistik her. Also, wer öfter gehört hat, weiß auch, dass Stefan ein großer Dolphy-Fan ist. Also, ich teile da die Meinung mit dir, Stefan. Tolle Platte, ja.
Tolle Platte, ja. Gut, und schon mal kurz angesprochen, The Moon Train, 1974 aufgenommen, Ende 74 erschienen, 75, wird auch vom Penguin Guide hochgeschätzt. Auch da muss ich das leider sagen, ich habe das Titelstück in einer Live-Aufnahme gehört, aber ja, und da gibt es noch ein Stück, das heißt Katrina Ballerina, das ist auch offensichtlich in sein Live-Repertoire aufgenommen worden, das kenne ich nämlich auch. Die anderen Stücke hier kenne ich nicht, weil ich auch hier das Album nicht gefunden habe.
Also ich habe es auf einer CD zu Hause. Das ist dann irgendwann einmal noch im vorigen Jahrtausend sogar, muss man sagen. Vor der Jahrtausendwende sind die Muse-Platten teilweise auf einem Label rausgekommen mit irgendeinem Namen und dann war die Zahl 32 dabei. Das Label, glaube ich, gibt es auch nicht mehr, aber dankenswerterweise habe ich damals eben wenigstens das Ganze auf CD gekriegt. Es ist großartige Musik. Sie schwankt ein bisschen so zwischen dem Wilden, was er da auf der Blackstone Legacy gemacht hat und dem Nachvollziehbaren, was er eher auf den restlichen Muse-Alben gemacht hat. Vielleicht seine zumindest aus der frühen Phase neben der Blackstone Legacy seine zwingendste Platte, die man auf sich jedenfalls, wenn man sie kriegt, zulegen sollte. Aber vielleicht sei erwähnt, ich glaube, es ist einer der ersten Male, wo er mit dem großartigen Posaunisten Steve Turry zusammenarbeitet, mit dem er dann eigentlich viele, viele Jahre bis in seine Spätphase zusammengearbeitet hat und der Steve Terry ist auch einer von diesen absoluten underrated Musicians, finde ich. Großartiger Posaunist, der mir eigentlich ansonsten nicht wirklich oft wo untergekommen ist, was mich wundert, weil das so ein kreativer Musiker ist.
Ja, und weil ich es gerade zufällig hier sehe, produced wurde dieses Album von Michael Koscuna, und der ist ja gerade erst verstorben.
Friede seiner Asche.
Gut, auch 1975, ich weiß nicht, ob du das am Programm hast, 75 aufgenommen, 76 rausgekommen, Love Dance.
Ja, und ich habe sogar das Glück wieder mal, dass ich auch diese Platte besitze, auch einer der Abgriffe eben in den wahrscheinlich 80er, 90er Jahren. Tolle Platte, finde ich. Hat ähnliche Qualitäten für mich wie Blackstone Legacy, ist auch so von der Anlage her oft jazzrockig, fusionartig und fahrt dann immer wieder so ein bisschen ins Freie ab. Ja, einfach wirklich gute Musik.
Ja, und ich glaube, das kann man auch sagen fürs nächste Album, Little Red Fantasy. Also auch noch am Muse-Label erschienen und auch Teil dieser Complete Muse-Sessions, die du schon angesprochen hast. Das ist ein Album, das ich hören konnte. Das war wirklich toll. Also das wäre das erste oder das zweite Album, das ich mal kaufen würde nach Blackstone Legacy, wenn es das gäbe. Ich glaube, Musik ist sehr, sehr ähnlich wie auf Love Dance und wie auf den davorgehenden. Also diese Muse-Sessions sind doch relativ homogen, würde ich mal sagen,
ja,
oder?
Ja. Das Lustige ist, ich gebe dir vollkommen recht, es ist im Grunde genommen, man könnte jetzt sagen, es ist einfach nie eine große Überraschung, wenn man Platten aus dieser Zeit von Woody Shaw in die Hand kriegt, bis auf die Iron Man, die auch schon stilistisch anders ist und in Summe gesehen die Blackstone Legacy, die einfach wirklich sehr frei, wo sich einfach die Musik über lange Stücke sehr frei dann auch entwickelt, sind die alle sehr ausreichendbar. Es ist einfach, am Ende des Tages trotzdem Jazzrock sozusagen, der hinüber schwappt immer wieder eben so ins klassische Poppige, also dann eben Neopop, aber auf höchstem Niveau. Und das Lustige ist, dass obwohl das alles nie überraschend ist, weil es alles in dieselbe Stilistikkerbe hineinschlagt, ist es doch einfach irrsinnig gute, interessante, kurzweilige und thematisch wirklich fesselnde Musik. Und gerade die Little Reds Fantasy, Stefan, da bin ich voll deiner Meinung, die zeigt das am schönsten. Das ist eine rundum gelungene Platte, wo keine einzige schwache Nummer drauf ist.
Und was man auch mit, oder was ich mit Woody Shaw assoziiere, ist jedenfalls schnelle Nummern. Ausnahme bestätigen die Regel, hat natürlich Balladen auch gespielt und aufgenommen, aber so, wenn du an ihn denkst, dann hast du immer diesen Druckbollen-Jazz im Kopf, oder?
Ja, genau.
Also da geht sozusagen, es geht immer die Post ab. Ja.
Es geht immer die Post ab, ja.
Ja. Genau.
Naja, ich würde sagen, Schnitt auf das nächste Label, wo er unterschrieben hat, ein Major-Label in dem Fall. Columbia, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und da ist eben dann das schon erwähnte Album of the Year erschienen, nämlich Rosewood. Wirklich wieder eine ganz, ganz starke Leistung. Ja, was soll man sagen? Ich glaube, der Joe Henderson ist auch dabei. Ansonsten die damals üblichen Verdächtigen. Woody Shaw ist einfach wirklich in Topform auf der Platte und schnell, ideenreich. Nicht umsonst ist es das Album of the Year geworden.
Ich muss jetzt übrigens kurz was korrigieren, was wir vorher behauptet hatten, wie wir über Iron Man gesprochen haben. Also das Album mit Anthony Braxton, laut den Informationen, die ich da jetzt gerade von mir habe, ist es nicht 72, sondern 77 aufgenommen worden. Also genau in der Zeit, wo wir jetzt sind.
Ich hätte es auch in meinen Unterlagen dort gehabt. Ich habe nur gedacht, du wirst es sicher besser recherchiert haben.
Also ja. 77 und 3 Jahre später erst erschienen. Offensichtlich, die Aufnahmen waren angeblich im April 77 und Rosewood, das ist ja das Album, das du jetzt gerade genannt hast, das ist im Dezember 77 aufgenommen worden.
Mhm. Genau.
Also offensichtlich war diese Kooperation so also zwischen im Wechsel zwischen zwei Labels entstanden. Ja, Columbia, da sind wir jetzt.
Ja, die
Genau.
nächste auf Columbia ist Schwedder-Platten, die man eigentlich nicht auslassen kann. Ich glaube, da geht es dir ähnlich wie mir, Stefan. Wenn wir von Woody 3
Du
reden.
meinst, achso, Woody 3, warte
Das wäre
mal.
meine nächste jetzt gewesen.
Das ist Woody 3, genau. Woody 3 scheint mal fast ein Konzeptalbum zu
Ja,
sein.
ja.
Ja. Und unterscheidet sich musikalisch schon deutlich von Rosewood und von den Vorgängern. Da ist mehr Experimentierlust drinnen. Da ist mehr Avantgarde drinnen. Es ist, ja, ich muss es sagen, ein tolles Album. Auch
Ja.
das ist auf meiner Kaufliste.
Ja. Es ist, wenn man da die Liner Notes dazu liest, dann erkennt man auch, nicht umsonst ist auf der Platte der Vater und sein Sohn mit ihm gemeinsam auf dem Cover drauf. Er lässt also ein bisschen seine persönliche Familiengeschichte Revue passieren und gibt dem Ganzen, man könnte fast sagen, ein bisschen eine musicalhafte Note, allerdings nur sozusagen von der Idee her, definitiv nicht von der Musik.
Würde ich das Album nicht kennen und ich würde es irgendwo sehen, also das Cover würde mich absolut nicht animieren, dazu das zu
Absolut, das ist
kaufen.
ein Plotten zum Wegschauen, ja.
Ja,
Ja,
das ist ganz schrecklich, aber das ist ja natürlich auch der Zeit geschuldet, so Ende der 70er Jahre, wenn du dir überlegst, also die Kleidung war heftig, heftig hässlich, selbst die Brillenformen waren heftig hässlich, vor allem die amerikanischen, und mir ist es kein Wunder, dass angesichts dieses Stils Punkrock bei den Jugendlichen so erfolgreich war.
Ja. Man muss allerdings sagen, dass wenn ich mir so den kurzen Ausschnitt, um das jetzt schnell zu sagen, zwischen 1975 und 1979 anschaue, da hat sich musikalisch im Rockbereich übrigens ganz genauso wie im Jazzbereich, aber bleiben wir jetzt mal beim Jazzbereich, da hat sich für mich extrem viel getan. Das sind ganz, ganz viele, nämlich von den guten Musikern, sind ganz, ganz viele super spannende Platten, finde ich, erschienen. Woody Shaw ist hier keine Ausnahme. Aber so, alles das, was so Ende der 70er Jahre rausgekommen ist, da ist die Fusion noch auf einem wirklich hohen Niveau gewesen, meistens finde ich. Und ja, rein subjektiv betrachtet, finde ich, war das eine sehr, sehr gute Zeit auch für den Jazz.
Ja, im Jahr 78 aufgenommen, 79 auch erschienen, ein weiteres Live-Album. Wie so viele berühmte Jazzmusiker hat auch der Woody Shaw im Village Vanguard in New York aufgenommen. Und so heißt das Album auch Stepping Stones Live at the Village Vanguard. Ja, wenn man so die Titel durchschaut, ist es im Grunde ein Repertoire dessen, was er in den Jahren davor aufgenommen hat. Das sind also eigentlich alles Aufnahmen, alle Stücke, die der Woody Shaw selbst geschrieben hat, mit Ausnahme eines. Ich versuche jetzt gerade die Besetzung rauszukriegen. Ah,
Ich
da
darf
haben
dir
wir sie schon.
aushelfen. Hast du
Na,
sie
ich habe
bitte
sie
sagen?
schon.
Ja?
Na, ich sage sie nicht, weil ich kenne keinen einzigen davon und es bringt jetzt nichts, da jetzt die aus meiner Sicht die aufzuzählen. Außer du hast zu dem einen oder anderen was zu
Naja,
sagen.
ja, ich würde jetzt nämlich in dem Fall fast gerne Allmusic zitieren, weil das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich zitiere also: Zu Shaws Stammbesetzung gehören der Tenorsaxophonist Carter Jefferson, der Pianist Onaje Elngams, hoffentlich nicht falsch ausgesprochen, der Bassist Clint Houston und der Schlagzeuger Victor Lewis, also der, glaube ich, sagt dann schon was. Und dann ein besseres Hardcore Post-Jazz-Ensemble wird man in den späten 70er Jahren kaum finden. Dem würde ich mich anschließen.
Gut, dann schließen wir uns dem an. Kriegt man übrigens eh nicht das Album, ne?
Ja. Ich habe es, glaube ich, auf CD.
Mhm.
Auch auf CD schon schwer zu finden. Das ist alles ein Krampf. Na gut, soll sein.
Ja, das waren eigentlich die 70er Jahre. Wir kommen jetzt in die 80er. Da war jetzt meine Begeisterung nicht mehr so durchgängig bei den einzelnen Alben. Wie in den 70er Jahren. Aber da lasse ich dir gerne mal das Wort.
Also irgendwo habe ich gelesen und auch
Wobei
da.
vielleicht eine Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber eine Ergänzung noch zum Jahr 79. Wenn wir ja gesagt haben, dass das Village Vanguard ist 79 rausgekommen, ist 78 aufgenommen worden. Es gibt eine Aufnahme aus 79 live, die jetzt auch verfügbar ist, nämlich dieses Konzert in Hamburg. Onkel Pös, Carnegie Hall oder wie auch immer sie dieser Jazzclub genannt hat. Nicht zu verwechseln mit der 82er Aufnahme. Also es gibt zwei Alben. Beide kann man haben, muss man nicht haben aus meiner Sicht, aber zeigt halt den Woody Shaw in seiner Live-Präsenz.
Ja, und auch da ist wieder das Steve Turry herauszuheben, der wirklich Sensationelles auf der Posaune von sich gibt. Ja, was ich sagen wollte, irgendwo habe ich gelesen über die 80er-Jahr-Werke, ich glaube, es war sogar der Penguin Guide, der da eigentlich doch deutlich strenger noch ist als Allmusic im Normalfall. Und die schreiben da irgendwo in einem Nebensatz, dass eigentlich von den 80er-Jahr-Alben von Woody Shaw jedes wert ist, dass man sich's anhört oder worth having sogar. Auch dem kann man sich guten Gewissens anschließen, weil was für die 70er Jahre gilt ja fast für die 80er noch mehr. Nämlich, er hat wirklich nur gute Musik gemacht. Es wird am Ende des Tages vielleicht insofern ein bisschen weniger aufregend, also da dann schon eigentlich sich einschwingt im weitesten Sinne im Neopop-Bereich und dann zeitweise sogar fast ein bisschen in den späteren Jahren sowas macht wie Barmusik. Aber wie er die Barmusik dann sozusagen quasi auf den Platten zum Wirken bringt, das ist alles allerhöchste Sahne, wo ich immer sitze. Das ist so die typisch die Musik, wo wenn du sie wirklich in einer Bar hören solltest, wenn du mit deiner lieben Frau oder wer sie nicht hat, mit einer Freundin oder einer anderen wunderschönen Frau dort sitzt oder mit einem Mann, wenn es eine Frau ist natürlich, dann wäre das so richtig die Musik, wo du einfach nicht wirklich bei deinem Gegenüber bleiben kannst, wenn du
Oder auch
dort
wenn er ein Mann, wenn
abgelenkt
es ein
wirst.
Mann ist.
Oder ihr Mann, wenn es ein Mann ist. Oder eine Frau, wenn es eine Frau ist. Ja, aber es geht einfach darum, wer immer einem gegenüber sitzt und ins Gespräch vertieft, du kannst nicht beim Gespräch bleiben, weil dich plötzlich die Musik wegzieht. Und das ist die Art von Musik, da wieder wo die Chance macht in dieser
Also,
Zeit.
ich gebe da grundsätzlich ja recht. Also, wenn man jetzt ein Album nimmt, welches auch immer da auf der Liste steht, das rauszieht, sich auflegt und sagt, dann kommt man zu dem Schluss, ist gute Musik. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass der Woody Shaw jetzt nicht wirklich schlechte Musik gemacht hat. Aber wenn man dann das zweite und das dritte Album hört, mir geht es dann zumindest so, dass ich dann finde, okay, ist auch gut, aber es ist redundant in Wirklichkeit. Also das ist ein bisschen mein Einwand, den ich da habe.
Ja, wobei, also ich kann dir nicht recht geben. Ja, prinzipiell gebe ich dir sogar recht, aber wo ich dir definitiv nicht recht geben kann, ist eben, wenn es darum geht, wie der Woody Shaw seine Phrasiologie aufbreitet. Also wie er seine Licks spielt, wie er seine Melodien konstruiert und dann improvisiert darüber. Das ist jedes Mal aufs Neue überraschend, finde ich. Und das müsste man sich wirklich in Ruhe anhören und wahrscheinlich noch auf einem höheren Niveau, möglicherweise sogar als Trompeter selber ein Urteil sich einholen oder von einem Trompeter sich ein Urteil einholen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, der Mensch wiederholt sich nicht. Er ist immer sehr originär bei dem, was er spielt. In einem Setting, das durchaus, da hast du vollkommen recht, schon immer irgendwo über dieselbe Straßen daherkommt, wenn man so will.
Naja, ich würde sagen, es ist wieder so ein typischer Punkt, wo unsere unterschiedlichen Ansätze aufeinandertreffen. Ja? Cherry-Picking versus Komplettist.
Also ich würde vielleicht, Stichwort Komplettismus, in einer losen Schüttung einfach jetzt ein paar Titel hineinwerfen wollen auf die Schnelle, ohne sie weiter zu besprechen, wo ich sage, die kann man sich alle guten Gewissens, wenn man sie irgendwo vielleicht sogar in einer Plattenkiste findet, nehmen und glücklich sein, dass man sie irgendwo
Also,
gefunden hat.
wenn jetzt böse wäre, würde ich vorschlagen, du sagst, diejenigen, die man nicht braucht, da sind wir schneller durch.
Na, es wird gar nicht so schlimm. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6 Platten.
Na, eh nur.
Ja, also 1981 United, eine Platte, die für die ähnliches gilt wie für Woody 3, wenn du das anschaust. Der steht da wieder mit
Ja.
seinem Sohn auf einer Platte, die man so wohl auch wegen des Covers nicht kaufen würde.
Naja,
Sugar
das Cover
Skull.
finde ich gar nicht so schlecht.
Na,
Ja.
schau, da scheiden sich die
Das
Geister.
ist sogar, das hat irgendwas was Süßes an sich, ja.
Ja, na, auf jeden Fall
Was
deutlich besser als das.
familiär Beruhigendes. Das
Ja.
andere ist, Ja, wurscht.
Wie auch immer, deutlich besser als das Cover, gefällt mir auf jeden Fall die Musik drauf, ist wirklich schön. Dann ist gleich ein Jahr später, zumindest ist es auf meiner Liste, wäre es ein Jahr später, 82 Lotus Flower, mit einem wahrscheinlich für dich wohlgefälligeren Cover, wo auch ein bisschen so Eastern Joy Dance heißt zum Beispiel eine Nummer, Rasans Run ist ein anderer, Song of Songs ist da übrigens auch drauf. Da geht also auch ein bisschen auch in die World Music hinein. Er spielt eher exotischer, wir würden sagen asiatischer, ohne hier ein Klischee unsauber
strapazieren zu wollen. Weil du gerade Eastern Joy Dance genannt hast, möchte ich jetzt nur informativ ergänzen, das ist ein Song oder ein Stück auf unserer Playlist zum Voodoo Show. Und die Playlist gibt es wie immer auf Spotify zu finden.
Danke für dieses Statement, lieber Stefan. Ich würde fortsetzen, auch im Jahr 82 mit Master of the Art, auch eine sehr schöne Platte. Dann gäbe es einen Sprung bei mir. Na,
vielleicht da auch eine Ergänzung, wenn du erlaubst. Master of the Art ist Bobby Hutcherson mit dabei.
Ja. Interessanterweise finde ich sogar, wenn der Hutcherson mit dem Woody Shaw zusammenspielt, da kommen ja zwei sehr, sehr kreative Geister zusammen. Und ich möchte nicht sagen, dass der Bobby Hutcherson unoriginell wäre auf diesen Platten, aber er ist da am zugänglichsten, sage ich einmal, interessanterweise, und am wenigsten experimentell, aber nicht weniger schön zu hören. Ja, dann hupfe ich ins Jahr 1986 mit Solid, eine solide Platte, so wie der Name der Platte selber, und dann bin ich eh schon fast fertig. 1987 gab es Imagination und dann mein absolutes, eigentlich momentan meine absolute Lieblingsplatte von Woody Shaw, In My Own Sweet Way, die sich auch dadurch auszeichnet, dass für die Österreicher unter uns der wunderbare Alex Deutsch am Schlagzeug mitspielt. Und es ist eine sehr ruhige Platte, mit großteils eigentlich ruhigen Stücken, wo man so richtig
ein merkt. Ein altes Werk, oder?
Ein altes Werk.
Obwohl die Show ja nicht alt war.
Ja, leider. Aber leider Gottes ist es für ihn ein altes Werk und es ist einer seiner letzten Platten. Wenige Jahre später hat er ja leider Gottes schon das Zeitliche gesegnet. Schade, weil man sieht, wie dieser Mensch sozusagen in seinen späten, in seinen Verhältnissen späten Jahren kreativ gewesen ist. Gerade da sieht man so deutlich, weil die Platte ist eigentlich im Grunde genommen durchwegs konventionell und auch die Nummern sind sehr konventionell. Aber wie da musiziert wird miteinander, mit Gefühl und wieder, wo die Shaw mit Gefühl seine Solo-Phrasen von sich gibt, das ist schon irgendwo was ganz Besonderes.
Ja, und wenn wir zu Beginn kurz mal den Freddie Hubbard auch hier in der Sendung hatten und die Kooperation angesprochen haben, möchte ich da noch ergänzen. Ich glaube zu wissen, dass es drei Alben gibt, Woody Shaw und Freddie Hubbard. Und ich möchte da das 1988er Werk, die Eternal Triangle, herausgreifen.
Mhm. Ich glaube, die habe ich da sogar mal geschenkt. Das ist eine tolle
Das ist Frage. Richtig, ja. Mhm.
Schöne Platte. Tolle Platte. Auch ein Ding, wenn man sie hat, wird man sie nie wieder in die Hände kriegen, außer man greift seine eigene an. Ganz, die Platten sind irgendwo offensichtlich irgendwo in den Kisten der Connoisseure verschwunden. Das ist ja auch irgendwo signifikant, wenn du von einem Musiker, gerade aus der Zeit, da haben sie uns ja zugeschüttet mit Platten, das sind ja die höchsten Auflagen gewesen, so in den 80er. Bis ja, späten 80er Jahre, und du kriegst wenig von Woody Shaw, und das wird einen Grund haben. Die es haben, lassen sie nicht aus, weil es einfach gute Musik ist.
Mhm. Ja. Ja, also damit haben wir den Woody Shaw heute geehrt und hoffen sehr stark, dass neben Blackstone Legacy, das jetzt tatsächlich rauskommen soll als Reissue, weitere Alben folgen. Es gibt nur ganz wenig am Markt, und das, was es gibt, ist es meistens auf CD, ja, oder es sind die weniger tollen Werke aus den späteren 80er Jahren zu haben. Mit Ausnahme jetzt dieser beiden Live-Aufnahmen aus Hamburg, die gibt es als Doppelalben jeweils zu kaufen. zu einem
du, es gibt
vernünftigen
auch noch,
Preis.
Ja, es gibt, wenn man das ergänzen möchte, es gibt das, inzwischen habe ich nur so gesehen, jede Menge von Dingen, ich glaube, irgendwelche Live-Sachen, die ja in der Schweiz...
Live gibt es sehr, sehr viel, aber ich habe keine Ahnung, wie die Qualität ist. Ich also weiß weder wie die Aufnahmequalität ist, noch wie das Repertoire ist.
Ja. Das hätte ich jetzt gerne ergänzt. Wen das interessiert und wer bei Onkel Pös reinhört und sagt, das gefällt ihm, der kann sich jederzeit auch die anderen Platten mal zumindest anhören und wird sie dann wahrscheinlich auch kaufen, weil die alle von hoher Qualität sind und sehr originell sind. Der Woody Shaw hat, wie der Stefan anfangs schon gesagt hat, live wirklich, also sich die Seele aus dem Leib gepustet.
Genau. Dann hätte ich gesagt, machen wir noch unsere Schlussworte.
Im Hintergrund hört man ja eh schon die böse, böse
Die Uhr, böse Glocke, ja. Ich weiß ja gar nicht, ob das notwendig ist, weil diejenigen, die uns hören, wissen ja eh, wo sie uns hören können. Aber ergänzenderweise sage ich es trotzdem. Spotify haben wir schon erwähnt heute. Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Aber auch ganz frei zugänglich im Netz, nämlich unter unserer Stamm-Homepage letscast.fm, auf meinmusikpodcast.de und auf diversen anderen Seiten, die man da über Google sehr leicht findet. Und wir sind über jedes Feedback dankbar. Über Beschimpfungen weniger als über positives Feedback, aber für sachliche Kritik gerne auch zu haben. Wir waren kürzlich, wann war denn das eigentlich? Am Montag, oder? Was, am Dienstag? Am Dienstag.
Dienstag.
Also vor 3 Tagen wieder mal gemeinsam im Borgi und Bess. Und der Musiker, der uns dort fasziniert hat, wird Gegenstand des nächsten Jazzgesprächs sein. John Zorn.
Dem ist kaum was hinzuzufügen. Ich freue mich schon drauf. Es war toll. Es wird sicher interessant sein. Hoffentlich wird es interessant für euch. Heute machen wir Schluss mit unserem geschätzten Holzi. Und ich kann nur sagen, dir, lieber Stefan und allen anderen da draußen, Servus, grüß Gott und auf Wiedersehen.
Servus, tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.